Also wir waren bei dem Punkt, dass der Sokrates als Werkzeug eigentlich die Sprache hat, dass das sein Instrument ist und dass dann Helmut Kuhn das so formuliert hat, er hat gesagt, durch Sokrates kommt eine Gewissenhaftigkeit des Redens in die Welt, die Höheres fordert als wissenschaftliche Exaktheit. Also dieser Gedanke, dass man gewissenhaft zu reden hat, dass man verantwortlich zu reden hat. In der Bibel stehen ja auch so Dinge drin, dass man über jedes Wort Rechenschaft abgeben soll. Nicht? Aber hier taucht das so auf. Es ist nicht auf der einen Seite so ein leeres bloß Nachreden, aber es ist eben auch nicht wissenschaftliche Exaktheit, sondern eine innere Verantwortlichkeit und Gewissenhaftigkeit des Redens. Und dann ist die Frage, wozu wird jetzt dieses Werkzeug eingesetzt? Und da muss man sehen, ich weiß nicht, wie weit Sie die kennen, gerade wenn man so diese frühen Dialoge von Platon anguckt, die hören ja alle, wie die Fachleute sagen, aporetisch auf. Da wird vorher gefragt, was ist die Tapferkeit oder so, und dann kommen da 3 oder 4 Vorschläge und die werden dann eigentlich alle zerrupft, manchmal auch ein bisschen spielerisch und kindisch, wo man sagt, meint ihr das überhaupt ernst? Und am Ende ist nichts da und die Leute wissen, könnte man denken, genau so wenig wie vorher. Aber es ist eben nicht wie vorher, sondern man ist eben durch diesen Durchgang drauf gestoßen worden, wie gedankenlos man sonst oft lebt und wie nötig es ist, sich an solchen Punkten klar darüber zu werden. Der Hauptpunkt ist ja schon, das kommt immer wieder bei diesen Dialogen vor, dass die Leute auf die Frage, was ist zum Beispiel Tapferkeit, dann ein Beispiel erzählen. Dann sagt der General, ja, wenn man nach vorne stürmt oder so. Und dann kann leicht der andere sagen, nein, unter Umständen ist vernünftiger zurückzugehen. Also wir sehr oft beobachtet das auch, wenn man Leuten nach einer Definition fragt, was ist, antworten die nicht mit dem was und beschreiben das, sondern sie bringen ein Beispiel. Das Beispiel ist aber ja vielleicht nicht richtig oder es zeigt nicht das, worum es eigentlich geht. Also diese Einübung zu erkennen, was etwas wirklich ist. Dann sagt der Plato und sagt dann immer, das Gute als solches oder die Wahrheit selbst oder so, um das zu bestimmen. Das müsste also hineinkommen und wenn man das merkt, was dann? Und dann wird schon deutlich, unsere Weisheit ist vor dem Gott nicht allzu viel wert und Sokrates ist der Weiseste, weil er das weiß. Darum geht's ja nicht, dass das ein Freund ihm gesagt hat, dass das Orakel gesagt hat, er sei der Weiseste aller Menschen. Also das kann doch nicht stimmen, andere sind doch viel gescheiter. Aber dann hat er gemerkt, wenn er die Leute fragt, dann stellt sich raus, die wussten dann doch nicht. Die wussten zwar wie, aber die wussten nicht das was. Nun kann man ja bemängeln, ob man überall das was wissen muss. Dem muss man ja nicht nachgeben. Wissen wir wirklich nur, was ein Stuhl ist, wenn man ihn richtig definieren kann? Ist nämlich gar nicht so einfach, einen Stuhl richtig zu definieren. Also, dass es kein Schemel ist und kein Sessel ist und so, nicht? Sondern wirklich nur ein Stuhl. Was gehört zu einem Stuhl? Also, natürlich eine Sitzfläche. Wie viele Beine? Eine Rückenlehne gehört dazu, sonst ist es kein Stuhl. Armlehnen schon nicht, dann geht es dann eher in den Sessel rüber. Also jetzt genau zu bestimmen, was das ist, ist schwierig. Und das hat zum Beispiel Reinhard Laut, der Ratgeber der Fichtewerke hier, der hat das dem Sokrates auch vorgehalten und hat gesagt, der Sokrates ist eigentlich unter einer Rücksicht so der Urvater der Ideologen. Und er sagt, Wissen ist nur, wenn ich es auch definieren kann. Während wir vieles wissen, ohne dass wir es definieren können. Das muss nicht sein, das müsste man gucken. Also natürlich wissen wir da manches nicht, aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass es der Weisheit eigen ist, dass es schon weise ist, sie zu verlangen. Der wirkliche Tor will gar nicht weise sein, denn er meint, er ist es. Das ist ja das Schöne, wenn man gar nichts weiß, weiß man auch nicht, dass man gar nichts weiß, sondern man kommt sich ganz wohl vor dabei, nicht? Je mehr man weiß, desto deutlicher weiß man, was man alles nicht weiß. Je größer die Insel ist, desto länger das Ufer zum Meer. Das nimmt einfach zu, dass das hier eintritt. Und so hat man immer gesagt, also wer weise sein will oder möchte, das ist schon Weisheit. Natürlich ist er noch nicht ganz weise, denn er will es ja erst noch werden. Aber dass er das werden will, statt was anderes, zum Beispiel ins Buch der Guinness-Rekorde rein oder so ähnlich. Nein, der will ja weise werden, das ist ja schon mal was, nicht? Es ist schon eine Weisheit. Und das ist schon toll, dass hier bei verschiedenen Dingen das Wollen schon selber dorthin gehört. Und so geht es in diesen Gesprächen hier darum, dieses Wissen zu vermitteln, wie man also lebt. Das heißt, das sind pädagogische Dialoge, die der, eigentlich führt der Sokrates immer pädagogische Dialoge gegenüber den jungen Leuten, die dabei stehen. Auch wenn er mit Erwachsenen oder älteren Leuten sogar, als er mit denen streitet, dann streitet er immer im Blick auf die jungen Leute, die zuhören. Geht schon darum, denen zu vermitteln, was hier ansteht. Und da kommt man eben da sagen, wie ist das? Der Kierkegaard, der seine Doktorarbeit über die Ironie da geschrieben hat vom Sokrates, der meint, dass der Sokrates eigentlich hier nur eine zerstörerische Kraft hat. Der will eigentlich erstmal nur, heute sagt man da, dekonstruieren. Heidegger hat vom Destruieren gesprochen. Dem Zerstören des Bisherigen, weil man das Alte erst wegräumen muss, bis man was aufbaut. Und wo Kierkegaard so das Gefühl hatte, beim Sokrates bleibt eigentlich nichts übrig, sondern nur eine Leere. Er schreibt das auch. Er schreibt, dass er sagt, er brachte die Individuen unter seine dialektische Luftpumpe, beraubte sie der atmosphärischen Luft und ließ sie stehen. Also Herr Kierkegaard war der Meinung, um mit Sokrates fertig zu werden, müsste man die seelische Gesundheit vom Sokrates haben. Also der blieb dabei also gesund und so, aber die anderen Leute wurden zum Teil schon einigermaßen irritiert. Und das erklärt dann auch mit für den Kierkegaard, dass es da so verschiedene sokratische Schulen gibt, bis auch in so nihilistische Tendenzen, weil man eben leichter was kaputt machen kann und dann reicht es fürs Aufbau nicht. Das habe ich auch immer so den Theologiestudenten gesagt, weil die so in der Gefahr sind, wenn sie als Kapläne anfangen zu predigen, die benutzen dreiviertel der Predigt, um alles in Frage zu stellen und dann sind noch 2 Minuten übrig und sagen sie, ja, aber den lieben Gott gibt's doch oder so und dann sind die Leute schon etwas also beunruhigt dann darüber. Nicht? Das muss man schon so einbauen, dass das im Ganzen dann auch nachvollziehbar ist. Nicht? Und so ist es offenbar dem Sokrates dann auch also immer wieder verfahren, dass eine Reihe von diesen feixenden jungen Leuten dann nur begriffen, dem General hat das aber jetzt gegeben, der wusste auch nicht, was Tapferkeit ist oder so, und zogen dann wieder davon und probierten das selber auch in der Weise. Also kann man schon verstehen, dass da konservativere Leute sagten, mit diesem Sokrates, so kann das eigentlich nicht weitergehen. Damit will ich jetzt nicht rechtfertigen, dass sie den umgebracht haben, sondern ich meine, es gibt schon Gründe, dass man da auch etwas im Zweifel sein konnte über das, die Heilsamkeit seines Wirkens. Ich muss natürlich falsche Meinungen wegräumen, ja, aber was mache ich, wenn da keine sind in der Zwischenzeit? Deswegen hat der Descartes zum Beispiel gesagt, ich rücke alles in Zweifel, aber die Moral nicht. Die Moral bleibt erstmal so bestehen, denn die kann ich nicht erstmal abschaffen und dann eine neue bauen. Wir können bei anderen Dingen, wo man zweifelt, das in Zweifel ziehen, aber die Moral, berühmte provisorische Moral von Descartes, die bleibt erstmal bestehen. Jesus erzählt das doch auch von dem ausgetriebenen Teufeln und dann ist da alles wunderschön hergerichtet, sagt er, wenn da niemand da ist, zieht er wieder ein mit 7, 9, dann wird es schlimmer als vorher. Nicht? Also man kann nicht irgendwo so Lücken lassen. Es gibt keine Lücken in der Natur, da fließt immer gleich irgendwas hin. Und das kann man schon anfragen, wie ist das da beim Sokrates? Einerseits so wegräumend, wie wird das dort besetzt? Also diese Vorstellung, die hatte der Kierkegaard, dass er sagt, der Sokrates selber, der hat die göttliche Fülle, der schafft das, aber ein so hohes Maß an Gesundheit, wie dazu ist, das haben nicht alle. Und er sagt, der hatte das. Dann nimmt der Kierkegaard auf, was man beim Nietzsche auch lesen kann. Er sagt, die kleine Gesundheit ist die Gesundheit ohne Krankheit. Die große Gesundheit ist, wenn man auf gesunde Weise krank ist. Das ist einfach nochmal ein Schritt weiter. Wenn manche Leute sich von ihrer Krankheit kränken lassen und dann geht natürlich nichts. Also man muss sehen, wie das da hineingehört. So viel also zu diesem ersten Gedanken zu sagen, es geht um diese Aporie des reinen Verstandes. Der Verstand liefert, heute würde man sagen, keine Werte, sondern der zersetzt sie, er richtet die Fragen dran, aber er kann selber für sich genommen nichts aufbauen. Sondern sehen, wie kommt da jetzt diese praktische Seite hinein? Und da ist erstmal über dieses Wissen des Nichtwissens zu sprechen und dann über ein Wort, das eben auch das erste Mal eben aus dem Mund Sokrates folgt in der Literatur, das Wort Seelsorge. Epimeleia tes psyches, das sich kümmern um die Seele. Da taucht das auf. Also, so mit der Psychologie geht's nicht, wie der Kierkegaard das versucht. Er sagt, er hat eine göttliche Gesundheit und er schafft das dann. So, man muss schon tiefer fragen, was ist diese königliche Kunst, die der Sokrates dort sucht? Also die Kunst, mit dem gesunden Menschenverstand etwas zu machen und zu schaffen. Dass das nötig ist. Wie soll man das erreichen, auf dieses Gute hin, dass das gelingt? Wobei das Gute auch um des guten Willen zu geschehen hat. Menschen können sich irren, natürlich, aus der Unerfahrenheit der Jugend, und darum zieht er ja die jungen Leute da so mahnend heran, und dann aus der Verkehrung und Verhärtung, die dann später den Menschen erreicht, und deswegen streitet er mit den Altersgenossen dann. Das ist ja diese Spannung, die dort drin steckt. Und lange Zeit waren ja die Leute der Meinung zu sagen, gerade solche Fragen der Ethik können junge Leute noch gar nicht behandeln, weil die zu idealistisch oder zu unerfahren sind, sondern müsste man erst ein erwachsener Mensch sein. Haben dann wieder vergessen, dass die erwachsenen Menschen dann zum Teil dann wieder schon, das nennen die dann Realismus, in Wirklichkeit eben resignierte Materialisten geworden sind. Nicht? Das ist ja das Problem, wie das dann da zwischendurch steuert. Dass das hingehört. Also sagt der Sokrates, ich sage immer dasselbe über dasselbe. Ich kann nicht mehr auf die Tradition zurückgreifen, die zerfällt. Also muss ich wenigstens mit mir identisch sein. Ich kann mich nicht mehr einfach hineinstellen in den Thron der Tradition, die gibt es in der Weise nicht. Ich muss also auf die Übereinstimmung mit dem Logos kommen. Das ist der Hintergrund. Und das darf nicht bloß leere Form bedeuten. Das ist die andere Seite. Wie geht das? Also um was Formal-Materiales. Also ich meine mit Formal die äußere Form und mit Material die Inhaltlichkeit. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ich sage Farbe, dann ist das ein formales Wort und leer gegenüber Blau, Gelb, Grün, Orange oder so. Aber es ist nicht leer formal gegenüber Schwarz-Weiß oder gegenüber Geruch und Geschmack. Also es ist schon eine Inhaltlichkeit und das nennt diese alte Fachsprache Materialität. Es hat ein Gehalt, könnte man im Deutschen sagen, Gehaltlichkeit. Aber es ist entscheidend auch erstmal nur eine Form, die unterschiedlich gefüllt werden muss. Und diese Mischung, dass es nicht ganz konkret ist, sondern in einer gewissen Weise allgemein, aber doch auch mit Vorgaben, das ist das, was wir hier brauchen, wenn über die Ethik zu reden ist und weswegen der Verstand allein nicht reicht, sondern ich die Vernunft brauche auch. Dass da selber Gehalte mit drinnen sind. Ich komme nicht rein formal hier zurande. Man kann diesem Rationalismusvorwurf entgegenhalten und sagen, eigentlich kann man die Ratio nicht wirklich überschätzen, weil man sie gar nicht richtig abschätzen kann. Mit anderen Worten, ich glaube nicht, dass man zu vernünftig sein kann. Man kann nur von seiner Vernunft einen falschen Gebrauch machen. Nicht? Also dem Sokrates geht es um diesen pädagogischen Eros, kein Wissenschaftsinteresse. Und zwar kann man das ja so begründen und kann sagen, wenn man sich da verirrt im Wald und dann guckt man doch besser nach den spärlichen Sternen, die man sieht, wenn man da irgendwie also ein Sternbild erkennt oder weiß, wo es da jetzt nach Norden oder Süden weitergeht, anstatt zu diskutieren über die Möglichkeit und Unmöglichkeit solcher Wegbestimmungen. Man muss halt nehmen, was man kriegt. Und das ist das, was der Sokrates versucht. Es gibt eine Art Prinzipielles zu suchen, die in Wirklichkeit nur eine verschleierte Form des Nichtsuchen, des Nichtfindenwollens ist. Genau wie jemand also so viele Bedingungen stellen kann, dass er weiß, der andere erfüllt die nicht. Und dann kann er sagen, du hast die Verhandlungen scheitern lassen. Also und das gibt es natürlich auch im Umgang mit der Wahrheit und dem Guten. Jemand kann so viel an Genauigkeit verlangen, wie es eben nicht kriegt, sondern es bleibt ein gewisses Risiko. Mir fällt dazu immer dieser Gideon ein, dieser Richter, nicht? Den Gott da ja gegen die Philister schickt und sagt, ich muss wissen, ob du es wirklich bist. Wir machen mal ein Experiment. Ich lege da mal so ein Katzenfell hin. Morgen soll das Fell nass sein und ringsrum trocken, nicht? Gut, sagt Gott, mache ich, nicht? Sagt er, ja, nochmal dasselbe, jetzt andersrum, jetzt das Fell trocken und ringsrum nass, macht Gott auch noch. Wenn er jetzt gesagt hätte, so morgen nochmal, halb nass, halb trocken, hätte Gott gesagt, rutsch mir den Puckel runter, ich hole mir wen anders. Nicht? Also irgendwann muss es aufhören. So dass man also gewisse Vergewisserungen haben kann, aber nicht so viel, wie man da kriegen kann. Trotzdem ist natürlich die Frage, ob der Sokrates mit seiner Vernünftigkeit nicht in der Gefahr ist, zwei Dinge zu vernachlässigen. Mir kommt es schon vor. Das eine ist die Tradition und das andere sind die Affekte. Also die Tradition, das taucht ja später beim Platon an entscheidenden Stellen immer wieder auf, die Alten, die das schon gesagt haben. Die Gefahr bei einem Rationalismus ist, ich muss ja selber alles durchdenken und selber erfinden, anstatt erstmal zu übernehmen. Ich verstehe ja, wenn Traditionen brüchig werden, kann man sich natürlich nicht mehr richtig darauf verlassen. Aber jetzt zu sagen, ich verlasse mich stattdessen bloß auf mich und meinen Grips, ist ja auch nicht viel idealer. Also da würde ich schon die mit zulassen und sagen, bei einer richtigen Demokratie gehören alle Leute dazu. Und da kann man nicht die weglassen, die zufällig schon gestorben sind. Sodass also ich außer der Horizontalen, dass ich Gespräch führe mit den Zeitgenossen, für mich selbstverständlich dazu gehört die Vertikale und ich frage, was die Leute vorher gesagt haben dazu und darüber nachgedacht haben. Also diese Dimension der Tradition, das ist etwas, wo man sagen kann, dass das in dieser Tradition vielleicht zu kurz kommt oder in der Gefahr ist, zu kurz zu kommen. Nochmal, ich habe erklärt, wo es herkommt, wenn die Dinge eben brüchig werden und Verschiedenes wirklich nicht mehr geht, ist ja klar. Aber jetzt zu meinen, da stecke nicht doch auch was drin, was man eigentlich rausholen müsste, wie es ja inzwischen sogar der Habermas entdeckt hat. Dass er sagt, es ist zwar weiterhin religiös unmusikalisch, aber ohne die Religionen geht es auch nicht, sagt er, weil die Traditionen verwalten. Hätte er vor 10 Jahren auch noch nicht gesagt, vor 5 Jahren noch nicht mal. Aber inzwischen merkt er, die Moderne entgleist, das ist ja sein Ausdruck, und wir brauchen deswegen Hilfen. Und nehmen Sie von dort her auf. Das ist das eine. Und das andere meine ich, diese Vernunft der Affekte, die dorthin gehört. Dass das gegeben ist, Weizsäcker hat das in seinem Buch, also der Garten des Menschlichen, gezeigt. Also es gibt eben auch so ein, inzwischen nennt man das dann emotionale Intelligenz oder so, dass von den Affekten und der Einstellung nicht bloß die Vernunft alleine, weil es zum Wesen der Vernunft gehört. Vernünftig ist nur der, der nicht bloß sich selbst für vernünftig hält. Und wenn eine Vernunft vernünftig ist, darf sie auch nicht bloß sich selbst für vernünftig halten. Sondern die muss sich auch was sagen lassen von der Erinnerung, von den Affekten, von all dem, was so da ist. Das kann man noch ein bisschen kontrollieren, muss sich ja dem nicht ausliefern, aber dass man von dort Dinge aufnimmt. Also wer wirklich vernünftig sein will, darf nicht bloß jetzt im eigenen Namen und auf eigene Rechnung denken. Sondern er muss sich Dinge auch gesagt sein lassen und sich da etwas drauf verlassen können, dass das hineingehört. Dieser Grundentschluss zum Guten ist natürlich vernünftig. Da finde ich es ganz merkwürdig, hat mich immer geärgert. Na, nicht immer, aber ich meine, seit ich dann wusste, dass der Popper eben die Entscheidung für das Vernünftige irrational nennt. Ich weiß schon, was er damit sagen will. Er will damit sagen, das folgt nicht selber aus einer Ableitung, sondern dafür muss ich mich entscheiden. Aber ich finde das unglücklich, das Vernünftigste von der Welt, nämlich sich für Vernunft zu entscheiden, irrational zu nennen. Das hängt halt so mit seiner Diktaturerfahrung zusammen, und wo er so das Gefühl hat, die berufen sich dann immer auf die Vernunft, diese großen Systeme des 20. Jahrhunderts, und davon war er ja betroffen. Dass er sagt, die soll es nicht geben, weder die braune noch die rote Ideologie. Besser, wir wissen es nicht, wie es so ganz ist, daher sein Fallibilismus auch, nicht? Während das ja grundsätzlich nicht gehen kann. Er meinte, weil das andere diktatorisch wird, muss ich sagen, alles kann prinzipiell auch falsch sein oder anders werden. Wenn ich aber das mit der Menschenwürde auch mache und sage, die stelle ich mal so auf Versuch und Irrtum, das geht eben nicht. Das geht fürs normale Piecemeal Engineering, aber das geht nicht für fundamentale Reflexionen auf die Menschlichkeit vernünftigen menschlichen Lebens. Dass er sagen kann, probieren wir mal. Das haben wir ja gehabt dauernd in der Pädagogik. Irgendwem fällt was ein, dann wird das in der Klasse wissenschaftsbegleitet durchgeführt und hat man nach 2 Jahren gesehen, ist doch nicht das Richtige, aber die Kinder wachsen ja nach, dann kommt dann das nächste Experiment. Darf niemand mit den Medikamenten so machen. Nur in der Pädagogik. Also, dass man da, was tut man da und was macht man da an so Geschichten? Also, sowohl die Tradition wie die Affekte, die da sind, wo man noch mal gucken müsste, meine ich. Und das, finde ich, wird dort am deutlichsten, wenn es konkreten Lebensgütern das Vernünftige sogar widerspricht. Das ist ja dann genau der Punkt. Ich hatte schon angesprochen, das Beispiel vom Sokrates ist der Kapitän, der eben nicht weiß, ob es für alle Passagiere gut ist, wenn sie ans Ziel kommen. Und da fällt dann ein wichtiger Satz, kann man nicht oft genug zitieren, Gorgias ist das, wo er sagt, das Gute ist etwas anderes als retten und gerettet werden. Ich sage das vor allen Dingen immer im Blick auf das normale Religionsverständnis heute, wo die Leute denken, Religion ist dafür da, dass man das Heil findet. Geht um unseren Heil und um unseren Sinn. Und dann sagt der Sokrates in aller Deutlichkeit, das eigentlich Gute ist was anderes als retten und gerettet werden. Denn beim gerettet werden und retten geht es erstmal um uns. Aber beim Guten geht es erstmal um das Gute an sich, dass es schlechterdings das Gute ist. Nicht, dass es mir gut tut, sondern dass ich diesem Guten diene, dass ich sage, dass es sich umsetzt, dass es dann auch das Heil ist, es war. Aber es ist nicht die Hauptbestimmung. Das ist aber neuzeitliches Religionsverständnis. Es geht in erster Linie um den Menschen. Und Gott ist dafür da, uns das Heil zu garantieren. Wenn man klassischerweise gesagt hat, nein, die Religion ist eigentlich die Verehrung Gottes. Dass das auch das Heil des Menschen damit einschließt, ist aber das Zweite. Und da gehört dann so ein Satz hinein. Es geht also nicht um die Erhaltung, wie in Kunst und Kunde, sondern hier geht es um das Edle und Gute als solches. Honestum heißt das im Lateinischen, dieses das sittlich Gute, also wörtlich das Ehrenhafte. Die Griechen nennen es Kalon, Kagaton, weil das beim Agaton, gut, hören die immer so mit, dass es förderlich ist, dass es nützlich ist, dass es gut tut. Und da kommt nicht die eigentliche Qualität des Guten heraus. Drum sagen sie dann das Schöne und Gute. Denn das Schöne ist jetzt nicht da, weil es uns gut tut oder so ähnlich, sondern dass es in sich glänzt, leuchtet, strahlt oder so. Drum, wenn die vom sittlich Guten reden, Kalon Kakaton. Lateinisch Honestum, das Bonum Honestum, das Ehrenhafte. Und tatsächlich ist für den Bios, also für diese normale Sphäre des Lebens, ist Lebenserhaltung das Oberste. Deswegen kann man sagen, als erste Unterscheidung von Mensch und Tier kann man ganz knapp so formulieren, das Leben ist der Güter höchstes nicht, wie es der Schiller gesagt hat. Für die Tiere ist das Leben das Höchste. Man kann dann nur diskutieren, das Leben der Art, das Leben des Individuums oder das Leben der einzelnen Zelle, der Gene oder wie immer man das formulieren will. Aber jedenfalls ist das Oberste die Erhaltung des Lebens auf dieser Stufe, während im Moral erst anfängt, wo ich sage, das Leben ist der Güter höchstes nicht, das Leben dient dem Guten, der Wahrheit die Ehre zu geben. Reicht genau einen Schritt weiter, das ist dann erst Ethik, also der Sinn. Und drum, so wenn so Leute, habt mal ja Kollegen, die entwerfen die Ethik und die Sicht um Biophilie, es geht in erster Linie ums Leben. Um Minderung von Schmerz und Gewinn von Glück und Leben. Und das ist bei Sokrates nicht der Fall. Zugleich kommt aber was anderes hinein. Und das macht, finde ich, auch so sein Zauber aus, dass er da jetzt nicht in pathetischer Konfrontation da auftritt. Sagt, das Leben ist nichts wert oder so, nicht? Sondern das ist so irgendwie nüchtern, ruhig, selbstverständlich, in ironischer Schwebe wird das vollzogen. In so einer inneren Selbstdistanz, also ist kein wildes Pathos da. Sonst ist einfach so. Nicht das Gute oder die Wahrheit als Ganze, das sind so die Prinzipien der Entscheidungen, sondern in diesem Licht muss ich meine Daseinsform finden. Und das ist natürlich, da ist zu suchen. Darauf bezog sich nicht mein Reden von dem Nicht-Neutral-Sein. Nicht? Neutral bin ich hinsichtlich der Grundhaltung, in der ich jetzt suche, herauszukriegen, was ist hier und jetzt das Gute. Das kann länger dauern. Sagen, was ist jetzt wirklich von mir verlangt? Was gehört dorthin? Das ist genau die Schwierigkeit, die das Leben schwer macht. Nicht sagen, was ist nun mein Lebensweg? Welchen Beruf? Wie sieht das aus? Wie das? Das ist nicht das, was ich meinte, sondern ich meinte diese Grundhaltung, in der ich diese Entscheidungen treffe. Da gibt's keine Neutralität. Sondern entweder oder. Da kann es nicht anders sein. Und da ist für den Sokrates völlig klar. Und auf der anderen Ebene ist es vielleicht auch gar nicht immer so klar zu bekommen, Zumal jetzt dann nochmal die Schwierigkeit hineinkommt, dass der Einzelne sich unbedingt für einen bedingten Lebensentwurf engagieren muss. Auch das ist so eine der Paradoxien, mit denen man leben muss. Man kann ja nicht sagen, obwohl heute sieht es in unserer Gesellschaft so aus, nicht? Man hat da keinen Beruf mehr, sondern einfach eine Wechsel so von Jobs, nicht? Aber an sich ist es so, sozusagen, ein Lebensentwurf ist ein bedingter möglicher unter anderen, aber den muss ich jetzt irgendwann auch ganz wählen. So war das eben klassischerweise gedacht, wie man eben einen Menschen heiratet und nicht sagt, ich probiere mal ein Dutzend aus und mal sehen, was dann hinterher so übrig bleibt oder so, oder bei den Religionen auch, nicht? Mach mal ein bisschen das oder so. Denn das Leben geht ja rum. Also man steht vor dem Problem, etwas Bedingtes unbedingt zu wählen. Im Wissen, dass es bedingt ist, sonst lande ich in der Ideologie. Natürlich sollte da möglichst auf der Todesanzeige nicht stehen, er lebte ganz und gar für seine Firma, hoffentlich nicht, sondern für was anderes auch noch, nicht? Aber trotzdem ist es an seiner Stelle der Beruf, der dann da ist. Also diese Spannung gehört mit dazu. Und da ist eben diese Idee, dieses glückselige Leben, bios eudaimon. Wie kriegt man das hin? Dieser Sinn im Unterschied zu Rettung und gerettet werden, der hier gedacht werden muss. Und da wird dann geklärt, dass das zum Beispiel nicht im Angenehmen und in der Lust besteht. Das ist schon ein Thema, was Sokrates immer wieder erörtern muss, weil nämlich Lust auf den Schmerz als Gegenteil angewiesen ist und daran gebunden ist. Daher diese berühmte Parallele vom Sokrates, dass er sagt, wenn das Glück in der Lust bestünde, müsste der am glücklichsten sein, der die Krätze hat, weil er sich die ganze Zeit jucken kann. Und das kann es eben nicht sein. Sondern die Glückseligkeit muss etwas sein, was in sich ruht. Nicht? Und nicht erst von der Beseitigung eines Unbehagens ausgeht. Das Bild, was die Griechen dafür haben, ist immer die Betrachtung der Schönheit oder der Sterne. Nicht? Die kann ich immer anschauen. Und deswegen sagte der Plato im Staat, sagte, wir haben die Augen, um die Sterne zu sehen. Das ist für sie das eigentliche Bild der Sinnerfüllung. Das reicht dann bis nochmal in die Anschauung Gottes nahe, in der christlichen Tradition auch. Nicht? Dieses Schauen, das Sehen, ich muss es nicht verzehren, muss es nicht aufessen, sehen, anschauen, das von dort her nehmen. Und das eben herausfinden, was ist ein solches Gut, wo ist das zu finden oder zu sehen. Und da muss man gucken, dass da leistet einerseits das Technemodell was und das Gütermodell, aber es reicht eben nicht ganz zu. Der Lust fehlt auch die heuristische Kraft dafür. Denn die Lust selber erlaubt nicht, zwischen den Lüsten abzustimmen. Das ist das Problem. Das ist eher so ein Hindernis. Wie bringe ich das unter? Weil da nicht die Folgen bedacht werden und die Abstimmungen. Was es nicht gibt für den Sokrates, und auch das ist ein Punkt, dass wir in einer anderen Zeit leben dann, dass es die Wahl gibt zwischen dem Guten und der Glückseligkeit. Das haben sie dann beim Kant. Wenn wir irgendwann zu dem kommen, da wird man sehen, dass das ein anderes Feld ist. Diese Sache mit Pflicht und Neigung, nicht die drin steckt, das ist für diese Klassik ganz fremd, sondern das Gute ist natürlich auch das, was gut tut und was auch stimmt. Das Gute ist was anderes als retten und gerettet werden, aber zugleich rettet es auch. Also diese engere Zusammengehörigkeit, das wird dann erst, Guardini nannte das diese Idee der Reinheit, die in der Neuzeit kommt, und sagt, ich nehme das Sittliche rein als Sittliches und dann darf das nicht noch Freude machen oder so mit dabei, sondern am besten ist es noch, wenn es am Grad keine Freude macht oder so ähnlich, nicht? Jedenfalls hat Schiller das ja so misskannt und hat gesagt, diesen berühmten Vers dagegen Kant, nicht? Gern diene ich den Freunden, doch leider tue ich es mit Neigung, nicht? Und das wurmt mich, dass ich nicht tugendhaft bin. Das war unanständig, weil das der Kant erstens nicht gemeint hat und die zweitens vorher darüber schon korrespondiert hatten. Warum der Schiller das dann nicht unterlassen hat, das dann hinterher doch zu drucken, diesen Vers, möchte ich gern wissen. Denn der Kant hat das nur gesagt, ich mache es an solchen Punkten, wird so scharf deutlich, dass tatsächlich die Pflicht gilt, auch wenn es nicht Freude macht. Und dieser Punkt ist ja ganz wichtig, denn wenn man es macht so aus der Freude, weiß man nicht, ob es nicht bloß die Vitalität ist, sondern wenn man es dann auch tut, wenn es einem nicht Spaß macht und wenn es nicht die Vitalität mitträgt, dann zeigt man, dass es jetzt wirklich also richtig ist. Nur das meint der Kant. Aber trotzdem, das so auseinanderzudenken oder diese Idee von Fenelon dann zu sagen, die reine Liebe muss die sein, die sagt, auch wenn ich in die Hölle komme, ich liebe dich. Damit da nur ja kein Bestandteil mit da drin ist, dass man selber glücklich wird. Und das sitzt natürlich in so Leuten drin, haben ja schon manchmal auch so Paare dann so gesagt, also nicht zusammen, sondern einzeln dann, ja, also eigentlich liebe ich ja doch mich bloß, weil ich bin ja glücklich dabei, wo ich den Leuten erkläre, und dann, so ist es nicht. Egoismus heißt nicht, dass man an sich auch denkt. Egoismus heißt, dass man die eigenen Vorteile und die eigenen Interessen an die erste Stelle setzt. Aber dass einem das Freude macht und beglückt, ist ja völlig richtig. Das wünscht man ja auch dem anderen, dass er sich freut. Ich will doch nicht, dass meine Frau mich möglichst, also mit Widerwillen liebt und es trotzdem irgendwie hinkriegt, nicht? Sondern warum soll sie sich nicht dabei freuen? Also es ist ja gar kein Grund. Aber diese Trennung, die ist Neuzeit. Bitte?
Kann man das zusammensehen mit dieser Trennung zwischen dem Glauben, bar aller Vernunft, bar aller philosophischen Rechtfertigung, aus dem reinen Glauben, aus dem wahren Glauben und dem Glauben, der sich auf die Vernunft stützt, also etwas,
Ja, das ist auch, gehört auch damit hinein. Also der Guardini spielt das so durch für alle möglichen Gebiete. Eben zwischen Glauben und Wissen, wenn man so sagen will, oder Vernunft, zwischen eben Freude und Gutsein. Und so überall werden gesagt, nein, im Leben ist das verbunden und das gehört für diese Leute hier völlig zusammen. Das ist ein ungeheurer Gedanke, dass ich zu wählen hätte zwischen dem Guten und der Glückseligkeit. Sowas wäre an Thomas nicht gekommen. Zu sagen, die eigentliche Liebe ist die, wenn ich Gott liebe, wenn ich in der Hölle bin oder so, das hätte er überhaupt nicht verstanden. Er hätte gesagt, Hölle heißt ja gerade das nicht mehr lieben können, nicht mehr wollen und nicht mehr können. Das ist so dann der typische Neuzeit, das mal so durchzuspitzen und zu überlegen und dann kommt man natürlich auch zu keiner Lösung, nicht, wo man dann dort sitzt. Wenn klassisch auch beim Augustinus, nicht, der sagt dann, Gott, dich suche ich, wenn ich das glückliche Leben suche. Du bist mein Leben. Das geht irgendwie so in Einzelnen dafür und ist gar nicht so zu unterscheiden. Also dieses, eines ist dieses neue Misstrauen und die Vereinsamungsmacht, die dort da ist, die sie dann haben am Ende des Mittelalters, wenn man sagt, Gott ist so mächtig und allmächtig, dass wir gar nicht wissen, was mit ihm los ist und er, vielleicht meint der was Böses, wenn er sagt, gut, das können wir alles nicht wissen, worauf dem Descartes nichts anderes übrig bleibt, als zu sagen, auch wenn es den Genius Malignus gibt, irgendwo erreiche ich doch die Wahrheit. Und da gibt es Leute, die halten das dem Descartes vor, dabei antwortet er nur auf die Situation, die da schlimme Theologen angerichtet haben. Und die Theologen natürlich auch nicht aus bösem Willen, sondern die dachten, sie wollen Gott die ganze Ehre geben, der ist so groß und so mächtig, dass ich gar nicht wissen kann, was da Liebe heißt, wenn ihr sagt, er könnte mir auch befehlen, dass ich hassen soll oder so ähnlich. Und dann sagt man, nee, wenn wir das anfangen, dann können wir ja Gott nicht mehr brauchen. Und dann müssen wir eine Ethik machen ohne Gott. Und das hat man dann auch versuchen müssen. Wir müssen das ohne Gott machen, denn wenn bei Gott ich gar nicht weiß, was da rauskommt, das kann doch nicht sein. Sondern die anderen, aber man darf nicht wissen, was da rauskommt, dann stellt man sich auf Gottes Stufe. Also sagen, von wegen, die Vernunft haben wir von ihm bekommen, dass wir das auch sehen können. Und es kratzt nicht die Ehre Gottes an, wenn ich sage, der kann keinen viereckigen Kreis machen, weil es das in sich nicht gibt. Außerdem kann er es ja machen, denn ich habe es ja gerade gesagt. Also wenigstens gesagt habe ich es. Mehr kann man damit nämlich nicht. Denken können sie schon nicht. Nur reden. Malen auch nicht. Aber reden. Und reden kann man schon durch seine Kraft. Jeder kann sagen, viereckiger Kreis, und es tut der Zunge gar nicht weh. Merkwürdig, nicht? Also, das ist wirklich merkwürdig, nicht? Also dieser Argwohn, das ist dann Neuzeit. Diesen berühmten Satz von Paul Ricoeur, die trois maîtres des soupçons, Marx, Nietzsche und Freud, die bei jedem immer noch gucken, was steckt da eigentlich dahinter. Das ist das, was da einer denkt, warum er es tut, stimmt ja gar nicht. Also muss man erstmal analysieren und dann kommt man dahinter. Und dann spitzt es sich so zu, das gibt es bei Sokrates eben noch nicht. Sondern da ist das Gute natürlich auch das Gute und Vernünftige. Deswegen, wie komme ich dazu, das Böse zu tun? Ich glaube, man muss ganz ehrlich sagen, das weiß keiner von uns. Meine Formel hieß immer, wir verstehen uns alle darauf, aber keiner versteht's. Man kann natürlich Ansätze dazu beibringen. Eben, die Tradition sagt der Stolz, weil man in der Mitte der Welt stehen will. Ich sage eher die Angst, dass man zu kurz kommt. Aber das ist natürlich keine Beantwortung der Frage, denn an sich könnte ich es ja lassen. Ich könnte mich aus der Angst ins Vertrauen retten, was eigentlich sein sollte. Warum tun wir es? Kann man nicht sagen. Wenn das Böse etwas Vernünftiges wäre, dann hätte es Gründe. Aber da es so schlecht und unvernünftig und widersinnig ist, hat es natürlich auch keinen vernünftigen Grund. Das merkt man daran, wenn man wieder zur Vernunft kommt, sagt man sich, wie konnte ich so blöd sein? Also es hat tatsächlich keine Antwort. Gründe gibt es immer nur fürs Gute, nicht fürs Böse und wirklich Schlechte. Wo sie Gründe beibringen, schränkt es die Freiheit ein und dann sind die Gründe immer Entschuldigungsgründe. Das macht dann weniger gewusst oder die Angst oder die Begierde, irgendwas hat einen zu stark überkommen oder wie immer. Also es ist immer dann ein Ausdruck der Einschränkung von Freiheit. Und deswegen sagt der Augustinus auf die Frage, warum sind die Engel gefallen, sagt er ganz einfach, quia voluit, weil er wollte. Mehr lässt sich da nicht sagen. Denn wenn man jetzt die Gründe benennt, kann man fragen, warum sind denn diese Gründe für dich Gründe? Quia voluit, kann man da wieder nur sagen, weil er wollte. Das ist die Abgründigkeit der Freiheit, die sich dann nochmal zeigt. Also begründen kann ich das Gute, entschuldigen kann ich Fehlverhalten, wirkliche Schuld kann nur vergeben werden, bereut und vergeben werden, aber nicht erklärt. Deswegen muss man das auseinanderhalten, entschuldigen und vergeben oder verzeihen, das ist dasselbe, aber von Entschuldigung zu unterscheiden. Das Gute kann man begründen, Irrtum entschuldigen, das Böse kann man nur vergeben, bereuen und vergeben. Dass das so in dieser Form steckt da so drin und deswegen hat der Sokrates da auch keinen Namen und sagt einfach, das kann gar nicht sein. Da denkt er eben etwas zu flach, weil er diese Dimension nicht mit hat, dieser Kampf von Gehorsam und Rebellion, der in der biblischen Tradition steckt. Wenn ich auf dieser Ebene bleibe mit Vernunft und Leidenschaft, da gibt es nur zu schwache Vernunft oder eine zu starke Leidenschaft. Und das sind alles eher Entschuldigungen als wirkliche Schuld. Ne, das ist so. Und dann bleibt es dann bei den Bestimmungen oft so, dass es dann einfach nach der Tat geht, nicht in welchem Maß man es getan hat. Wie auch im alten Germanen immer die Tat richtet den Mann, bis dann nachher Unterscheidungen eingezogen werden. Wird einfach äußerlich gehandelt dann. So wie der Ödipus, nicht? Der hat ja nichts dafür gekonnt, dass er seine Mutter heiratet oder dass es sein Vater ist, den er da umbringt. Da gilt ohne Gesinnung die Tat. Das gehört dann auch in dieses Konzept hinein. Und das erwacht aber jetzt hier eben bei Sokrates, wo es dann anders wird, aber so in ersten Schritten erst. Dass es da so drinnen steckt. Also, dass das so in so einer gewissen Leichtigkeit macht, der Sokrates, dazu braucht es eben die Tugend, die nochmal den Sokrates nämlich auch kennzeichnet und die keine intellektuellen Tugend ist in der Regel, der Tapferkeit nämlich. Und da werden ja auch die Geschichten erzählt, nicht, dass er da im Krieg da stand und alle rannten weg und er blieb schon mal stehen und dann blieben die auch wieder stehen und dann haben sie die Schlacht dann doch noch gewonnen. Also diese selbstverständliche Tapferkeit, die er nochmal hat, und die braucht man unbedingt. Tapferkeit ist das richtige Verhalten gegenüber Verwundungen, eigentlich gegenüber dem drohenden Tod. Deswegen ist das die menschlichste Tugend, denn weder Engel noch Gott können tapfer sein, weil die ja nicht sterben können. Tapferkeit ist eine menschliche Tugend. Dass ich das also auf mich nehmen kann und das machen kann. Und da durchstehen, das ist eine eigene Qualität und die jetzt auch nochmal so, dass er ja, nun war ja kein Ritter, der hat ja kein Pferd oder so, der war ja auch Hoplit, der gehört jetzt den einfachen Leuten, der nicht mit Rüstung auf dem Pferde saß oder so, sondern der mit seinem Panzer da zu Fuß rumlief. Die Hopliten, also die da ihren Dienst tun und das machen und da sind, also ganz schlicht einfach da bleibe ich und tu, was ansteht. Und er ruft sich ja auch selber dann in seinem Schlussgespräch da im Pfeil und zur Tapferkeit auf, wenn er sagt, jetzt gehe ich da in die Finsternis hinein und ich weiß nicht, was mich da erwartet. Keiner weiß es. Sagt er, nur die Götter wissen das, wir Menschen wissen das nicht, was uns dort erwartet. Aber er sagte, gehe ich hinein, also in dieser Gelassenheit. Und von dort her könnte, meine ich auch sagen zu sollen, dass es zu dieser Gelassenheit passen würde, dass Sokrates wohl selber noch gar nicht so eine Seelen- und Jenseitslehre hat, wie sie dann später Platon vertritt. Nur da weiß ich nicht so viel. Sagt er auch, wir werden ja noch reden, was, wo da sein Nichtwissen drin besteht. Sagt er, ich weiß nicht, das weiß ich nicht und das, ich weiß nicht, was nach dem Tod kommt, aber ich weiß, dass ich den Göttern und dem besseren Menschen, dem besseren Mann, wir würden also sagen, dem besseren Argument, ich glaube, das bessere Argument, zu folgen habe. Und dass er das gleich so eine Nüchternheit hat und sagt, das Beste, was er bisher auf Erden erlebt habe, sei das Glück einer traumlos durchschlafenden Nacht. Sagt er, und warum soll sowas nicht dann später auch kommen? Sagt er, das Letzte einfach offen. Und dann wäre dann noch dieses Hahnenopfer anzusprechen, nicht? Dass er dann sagt, Kriton, wir schulden dem Asklepios noch einen Hahn. Und das kann man überall lesen, immer wieder auch hin bis zu Gordini noch, dass hier also gesagt wird, das Leben ist eine Krankheit und von der werden wir jetzt erlöst. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, das stimmt nicht. Das ist nicht gemeint. Denn warum sagt er das zu dem Kriton, der lebt ja noch? Was heißt da, wir schulden ihm einen Hahn? Ich meine, dass das so sein müsste, wenn man das guckt, wie, was war denn da? Er hat geträumt, dass ihm der Asklepios ist ja der Heilgott und der Gott der Heilträume. Und er hat geträumt, dass er einen Vers aus der Ilias, aus der Odyssee in 3 Tagen zu Hause oder so etwas, nicht? Und dass man das nicht lesen muss auf die 3 Tage, sondern darauf, dass ihm hier klar gemacht, hör mal, du wirst früher oder später doch sterben. Das heißt, wenn du jetzt hier weggehst, um dem Tod zu entgehen, dann stirbst du halt 2 Jahre später oder 3 oder 4. Aber ist es das wert, deine Sendung zu verraten und deine Geschichte? Das würde also heißen, dass auch den Sokrates ein bisschen so angeweht hat, die Versuchung, denn nichts Besseres unter der Sonne als unter der Sonne zu sein, wie die Bachmann sagt. Nicht? Also, dass das da hineingehört, dass man eigentlich leben will. Und das ist schon eine Versuchung, wenigstens etwas entfernt, doch wahr. Jetzt haben die Freunde das Geld gesammelt und die wollen ja auch, dass ich gehe und sollte ich nicht gehen oder so. Und dass ihm jetzt dieser Traum geschickt wird, überleg dir, was du da tust, sterben wirst du sowieso. Willst du das wirklich aufs Spiel setzen? Und dass er da zum Kriton sagt, so, und jetzt bitte noch den Hahn da an den Gott, weil er uns daran erinnert hat, dass nicht das Leben der Güter höchstes ist, sondern dass es darum geht. Und da muss man nicht sagen, der Sokrates war der Meinung, das Leben ist eine Krankheit. Das sagt die Gnosis. Aber das muss man nicht bei Sokrates selber unterstellen. Wie gesagt, das ist so die klassische Interpretation immer gewesen, aber die muss nicht stimmen. Und ich gehöre zu den Leuten, die sie nicht akzeptieren. Sondern ich sage, nein, hier liegt so diese Offenheit vor, diese Form, diese Menschlichkeit, dass sie das auch angerührt hat, zu sagen, kann man nicht vielleicht doch ein bisschen da so krumm, man kann nicht immer so anständig sein oder so. Er sagt, nein, stehe ich dazu und das wird durchgestanden. Und dass er in diesem Sinn dann sagt, also hier opfere für mich den Hahn, so wie wenn Sie mal nachgucken, der Kriton hört genau auf, machen Sie auf mit dem Hinweis auf den begleitenden Gott. Er schickt ihn weg und sagt so, und du gehst jetzt und ich gehe und wir werden das schon sehen, der Gott führt uns dort hinein. Also auch hier wieder diese Leichtigkeit, die da hineingehört, dieses sich leicht nehmen, aber in diesem sich leicht nehmen dem Gewissen folgen. Ohne wildes Pathos oder so, das einfach durchtragen. Also diese Tapferkeit, die hier so drin steckt und hier gegeben ist, dieses Stehen zum Logos, dass das dahin gehört. Das meine ich, sei so etwas, was ich, also was man hier lernen kann, was so ursprünglich zur Philosophie als Lebensform dazugehört, dass das in der Form gegeben ist. Ja, jetzt ist die Zeit schon wieder rum. Wahrscheinlich, da machen wir also dann das nächste Mal weiter dann noch beim Sokrates. Vielen Dank.